Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Britta Gossel ist bei uns. Sie ist Professorin für Social Business Management, also für sozialunternehmerisches Denken und Handeln an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Frau Gossel, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, ich freue mich. Es ist total schön, hier zu sein. Die Sonne scheint. Es ist ein guter Tag für ein gutes Gespräch. Dankeschön.
Sie sind das erste Mal bei uns.
Genau, deswegen, hier vor Ort schon.
Ja. Richtig. Deswegen habe ich heute auch mal eine Bildersuche gemacht. Und das Internet vergisst nie, Frau Gossel. Es gibt ein wunderschönes Bild von Ihnen von 2010. Da sind Sie auf einer Bühne und da steht drunter, die vielseitige Hobbymusikerin Britta Gossel singt und spielt Posaune bei Second Unit Jazz. Wären Sie fast Jazzmusikerin geworden?
Ja, ich habe lange damit gehadert, welchen Weg ich jetzt einschlage. Und wenn man sich für viele Dinge interessiert, ist das schwierig. Die Second Unit Jazz, das ist die Big Band der Technischen Universität Ilmenau, die ich viele Jahre selber geleitet habe, dort auch mitgespielt habe und wo ich schön sehen kann, was passiert. Genau, Posaune, Gesang, das hätte ein Weg sein können, aber auch Tonmeisterin hätte ein Weg sein können. Insofern gab es verschiedene Wendungen und Entscheidungen und jetzt bin ich am Ende in der Wissenschaft gelandet.
Als Tonmeisterin hätten wir uns dann auch hier treffen können, jetzt sind Sie als Wissenschaftlerin da. Die Jazzkarriere, ist die völlig am Nagel oder gibt es noch manchmal
Nein.
so kleine?
Es gibt viel Bewegung da noch. Natürlich, ich bin dreifache Mutter, ich habe einen Vollzeitjob, so ganz viel Zeit habe ich nicht und ich weiß nicht, wie meine Studierenden das fänden, wenn ich so im Hörsaal machen würde. Vielleicht probiere ich das aus. Aber doch, ich bin noch aktiv. Jetzt aktuell gibt es ein Tribute-Konzert am 2.11. in Weimar von der Landesjugend Big Band, von der ehemaligen Sektion, denn unser Leiter Bob Lanis ist in diesem Jahr verstorben, der lange Jahre das gemacht hat und wir freuen uns, nochmal zusammenzukommen und Jazz zu seinen Ehren zu machen.
Also Jazz wird es auf jeden Fall geben. In dieser Stunde sortieren wir den Tag. Da werden wir auch nochmal ein bisschen auf Sie als Künstlerin zurückgreifen, aber auch als Wissenschaftlerin. Wir haben viel vor.
Ich freue mich.
Frau Gossel, wir wollen über Albanien sprechen. Das ist ein Land, das kennen die meisten Deutschen für den Strandurlaub oder vielleicht zum Wandern. Ab heute startet in Albanien ein Experiment, auf das viele Regierungen in Europa neugierig schauen, vielleicht sogar sehnsüchtig. Denn das EU-Land Italien eröffnet im Nicht-EU-Land Albanien ein Migrationszentrum, so heißt das. Die Idee dahinter, Menschen, die nach Europa wollen, die hierher fliehen, kommen erstmal gar nicht nach Europa. Sie bleiben in dem Fall auf der anderen Seite des Adriameeres und dort wird schon mal aussortiert, wer reinkommen darf, wer ein Recht auf Asyl hat und wer zurück muss. Und ich sage auch sehnsüchtig, weil ja die Diskussion über illegale Migration überall in Europa sehr hitzig geführt wird. Andere EU-Länder haben ja ähnliche Pläne wie Italien. Was ist Ihr Eindruck? Wie klingt das für Sie, dieser Plan?
Das klingt zunächst mal so, dass wir die Situation haben, dass wir hier einen zunehmenden, verstärkten politischen Entscheidungsdruck einfach haben. Wir sehen, was passiert mit illegaler Migration. Wir sehen, wie es die Gesellschaft beschäftigt, nicht nur uns in unserem Land oder lokal an den Orten, an denen wir leben, sondern in der gesamten Europäischen Union. Und ich würde sogar sagen, weltweit haben wir diese Phänomene, die sich verstärken. Das Thema ist heute ein anderes als noch vor 50 Jahren. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, an diesem Punkt da immer wieder zu fragen, was sind eigentlich die Ursachen, was sind die Hebel, wo können wir agieren und aber auch darauf gucken, was ist Aufgabe des politischen Systems. Denn die politischen Entscheidungen kommen ja sozusagen gerne aus der Situation, werden getrieben von der Situation und sind insofern oft natürlich nachgelagert. Und mich würde sehr interessieren an der Stelle, wie auch noch eine Binnenperspektive aussieht von Personen, die hier ganz tief drinstecken. Und zunächst mal muss man einfach sagen, wir haben hier einen neuen Vorschlag, einen neuen Ansatz, wie dem Thema Migration begegnet werden kann. Und Sie haben es ja selber gesagt, es wird neugierig darauf geschaut, ob das funktioniert.
Wir wollen mal Peter Kapern mit ins Boot holen. Das ist unser Korrespondent in Brüssel. Und in Brüssel ist ja heute auch EU-Gipfel zum Thema Migration. Die Staats- und Regierungschefs treffen sich ab heute. Herr Kapern, Albanien und dieses Abkommen mit Italien, das ist ein Punkt auf der Liste. Wird das der neue europäische Standard, mehr Albanien wagen?
Möglicherweise ja. Jedenfalls gibt es viele Länder, die so ein Modell befürworten, die geradezu die Parole ausgeben von Meloni, lernen heißt siegen lernen. Aber es gibt auch noch zahlreiche andere Modelle, die da durchdekliniert werden. Also beispielsweise hat Ursula von der Leyen gerade einen Brief geschrieben an die EU-Staats- und Regierungschefs, die sich morgen zum Gipfel treffen hier. Und da hat sie drin geschrieben, man könne auch überlegen, ob man zumindest Abschiebezentren in sicheren Drittstaaten errichtet. Da sieht man schon einen ersten Unterschied zu dem, was die italienische Regierung macht, denn die will ja auch die Asylverfahren durchlaufen lassen in diesem Auffanglager in Albanien. Soweit geht die Kommissionspräsidentin nicht. Ganz einfach, weil wir diesen Asyl- und Migrationspakt haben, der im Frühjahr abgeschlossen worden ist. Und der sieht eben vor, dass es solche Asylentscheidungszentren an den Außengrenzen der EU geben soll. Also ja, noch auf dem Territorium, aber ohne Anspruch für Abgelehnte dann in die EU hineinzukommen. Es gibt andere, die sagen, lasst uns doch auch noch mal schauen, ob wir nicht irgendwo in Afrika Staaten finden, die bereit wären, solche Asylzentren europäischer Art zu errichten, möglicherweise selbst zu betreiben, anders als jetzt in Albanien, wo die Italiener ja sozusagen die administrative Hoheit haben. Italienische Richter, italienische Beamte sind dort im Einsatz. Das erinnert uns an das Ruanda-Modell, das beispielsweise in Dänemark und Großbritannien durchdekliniert worden ist und gescheitert ist. Aber es ist immer noch nicht vom Tisch. Also wo genau die Debatte endet, das kann ich einfach im Moment nicht sagen. Aber der Druck ist groß, dafür zu sorgen, dass zunächst einmal außerhalb der EU bleibt, wer dann auch im Asylverfahren feststellt, dass er kein Anrecht auf Asyl hat. Denn das ist das Grundproblem nach Ansicht der 27 Mitgliedstaaten. 80% der abgelehnten Asylbewerber, die in die EU gekommen sind, bleiben dann auch hier, weil man sie nicht wieder rausschaffen kann. Und das ist das erklärte Ziel der EU. Das muss sich ändern.
Der Druck ist groß, sagt Peter Kapern. Frau Grüssel, da haben Sie auch genickt. Sie haben ja gesagt, das ist was Neues, dass da eben auch viele Länder neugierig draufschauen. Es gibt aber natürlich auch sehr viel Kritik, nämlich dass das quasi Abschottung ist. Peter Kapern hat es ja auch erwähnt. Wer einmal in Europa drin ist, dann ist die Chance, dass man bleibt, relativ hoch. Und das ist ja etwas, was sehr viele Staaten rigoros angehen wollen. Mhm. Aus Ihrer Sicht, ist das mehr Abschottung?
Ich würde gerne an der Stelle noch mal eine andere Perspektive mit reinbringen, einfach weil wir jetzt gerade, deswegen habe ich so innerlich genickt, natürlich, wenn wir über Migration in diesem Kontext sprechen, ganz negative Konnotationen haben, die so mitschwingt. Ja, neben all der konstruktiven Ideen, die möglicherweise auf dem politischen Parkett hier gerade durchgespielt werden oder austariert werden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch mal die andere Seite noch in den Fokus zu rücken, denn wir haben natürlich auch durch Migration als ein Land wie Deutschland durchaus Vorteile, wenn wir Menschen haben, die die Diversität unserer Gesellschaft bereichern. Das bringt mehr Food für neue Innovationen im besten Sinne. Also diese Seite sollten wir auf jeden Fall auch erwähnen, neben all der Tatsache, was der Kollege gerade erwähnt hat. Mich würde an
der
Stelle gerne.
Wenn ich da noch was ergänzen darf, das ist ein ganz wichtiger Punkt und da geht es nicht sozusagen um kulturelle Gewinne ausschließlich, sondern auch ganz enorm wichtig, ökonomische Gewinne. Da hat ja kürzlich der ehemalige Ministerpräsident Italiens und EZB-Präsident Draghi so einen Bericht vorgelegt über die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union und die Aussage war, dass ohne durchaus massive legale Migration die Europäische Union ökonomisch einen Niedergang erleben wird. Und das wissen alle in der Europäischen Union. Das ist diese legale Migration, damit wir überhaupt Fachkräfte ausbilden können, Arbeitskräfte haben, dass die stattfinden muss. Aber im Moment traut sich niemand, das zu thematisieren, weil eben ein solcher Druck in jedem einzelnen Mitgliedstaat vom rechten Rand des politischen Spektrums existiert, endlich die Schotten dicht zu machen und die illegale Migration zu unterbinden. Da traut sich jetzt keiner, den Kopf zu heben und zu sagen, ja, aber wir müssen jetzt auch für die legale Migration sorgen. Da kann man nur hoffen, dass das dann anschließend geregelt werden wird.
Ja, und da kommt jetzt die soziologische Systemtheoretikerin in mir raus, die sagt, ja, das ist klar, das politische System denkt und agiert in der eigenen Logik. Das ist etwas, wie Sie gerade so schön dargestellt haben. Und die Logik bedeutet natürlich der Blick auf die nächsten Wahlen, der Blick auf das Wählerverhalten. Und da ist vielleicht das Argument der ökonomischen Relevanz der Thematik vielleicht nicht ganz so zugstark in dieser Binnenlogik der Politik. Und gleichzeitig wäre es so wichtig, da da nochmal noch weiter den Fokus zu ziehen, denke ich. Denn wir leben in einer Welt, die von Komplexität und von komplexen Zusammenhängen gestaltet ist. Wir haben keine einfachen Antworten auf die Herausforderungen dieser Zeit. Das müssen wir einfach anerkennen. Die Frage ist, wie können wir damit umgehen? Und ich würde an der Stelle gerne auch nochmal zeigen, wir können ja von der Symptombehandlung, was die politische Entscheidung hier ist, ist ja auf der Symptomebene auch nochmal weiter fragen, was sind denn die Ursachen und gibt es denn jenseits von politischen Entscheidungen auch Möglichkeiten, die Ursachen für Migrationsströme zu verstehen und vielleicht auch zu bekämpfen, jenseits vielleicht tradierter Möglichkeiten. Ich denke da tatsächlich an konkrete Beispiele aus dem Feld Social Entrepreneurship, wenn UnternehmerInnen auf den afrikanischen Kontinent gehen und mit Africa Green Tech etwas gründen, um eine stabile Elektrizitätsinfrastruktur vor Ort anzubieten, dann ist das eine Bereicherung der Lebensgrundlage. Und wenn die Menschen dann dort vor Ort sagen, jetzt habe ich gar keinen Grund mehr, hier wegzugehen, ist das ein wichtiger Beitrag, der auch jenseits von sämtlichen NGOs denkt und agiert und uns auch zeigt, welche Chancen und Wirkmächtigkeit wir als Menschen eigentlich haben. Hm. Und auch noch ein zweites Beispiel, das zwar in der Mache ist, aber wenn ich Studierende habe, wie das Team Tara, wo 3 Studierende sagen, uns treibt an die Ungerechtigkeit zwischen globalem Norden und globalem Süden und wir möchten dafür eine unternehmerische Lösung finden, dann bin ich total begeistert, dass Menschen verstehen, es ist nicht nur die Politik, die Entscheidungen trifft, sondern auch wir haben Wirkmächtigkeit an der
Herr Kapern, die Länder sagen ja aber auch, wir müssen das regeln, weil wir sind von zu viel illegaler Migration überfordert. Das sagen ja viele Regierungen, wenn sie auf ihre eigenen Gesellschaften schauen. Aber gibt es das, was Frau Gossel gerade angesprochen hat, also diesen Blick nach den Ursachen und die Ursachenbekämpfung, wird das auch ein Thema auf dem Gipfel morgen sein?
Ja, das gehört auch zu den Themen, die im Moment nicht im Vordergrund stehen. Das läuft in der Europäischen Union unter dem Schlagwort externe Dimension der Migrationspolitik. Da geht es beispielsweise darum, diese ja mittlerweile berühmt-berüchtigten Verträge beispielsweise mit Tunesien, Ägypten, Marokko, dem Libanon abzuschließen, wo diese Staaten, diese Partnerstaaten Geld bekommen, einen Haufen Geld bekommen dafür, dass sie verhindern, dass Flüchtlingsboote überhaupt ablegen. Teil dieser Verträge ist auch immer kulturelle, soziale, wirtschaftliche Kooperation. Da gibt es dann große wirtschaftliche Entwicklungsprogramme, studentische Austauschprogramme, die angedacht werden, Ausbildungsprogramme, dergleichen mehr. Aber das hinkt dem reinen Kampf gegen die Flüchtlingsboote deutlich hinterher. Ebenso wie alles, was unter dem Stichwort läuft, Bekämpfung der Fluchtursachen, also tatsächlich für Entwicklung in den Staaten beispielsweise der südlichen Sahelzone zu sorgen, damit sich dort die Menschen nicht mehr auf die Beine machen und Richtung Norden ziehen. Aber wie gesagt, das alles hinkt hinterher, weil diese eindeutige Priorität existiert, den Flüchtlingsandrang zu unterbinden. Und ich möchte zu dem, was Frau Gossel gerade gesagt hat, noch eines hinzufügen. Sie hat gesagt, wir müssen einfach eingestehen, dass wir da gewissermaßen hilflos sind. Das ist für einen Politiker, muss man ja einfach sagen, schwierig, sich in seiner Landeshauptstadt beispielsweise, ich erinnere mich jetzt an die jüngsten Landtagswahlen in Ostdeutschland, auf den Marktplatz zu stellen und zu sagen, also liebe Leute, bitte wählt mich, aber ich muss euch leider sagen, so richtig ändern an dem, was euch bedrängt und bedrückt, kann ich nun wirklich auch nichts.
Frau Gossel, jetzt haben Sie noch mal so vehement kurz den Kopf geschüttelt. Haben Sie sich gerade missverstanden gefühlt?
Ja, hilflos. Das war der Begriff, an dem ich kurz mich aufgehangen habe. Ich glaube, wir als Menschen sind in vielerlei Hinsicht nicht hilflos, sondern wir haben vielleicht vergessen oder nicht verstanden, wie wirkmächtig wir sein können. Und vielleicht finde ich ja im Laufe der nächsten Stunde noch ein paar Beispiele dazu.
Vielen Dank erstmal für den Moment an Peter Kapern, unseren Korrespondenten in Brüssel. Wir haben gesprochen also über dieses Migrationszentrum in Albanien, was heute eröffnet. Morgen dann ist der Gipfel und heute schon wird der Bundeskanzler auch noch eine Regierungserklärung zum Thema Migration im Bundestag halten. Frau Gossel, Sie sind Professorin an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Das heißt, Sie wissen, wie dornig eine Karriere in der Wissenschaft oft ist. Kaum Sicherheit, wenig Geld, viele Überstunden, befristete Verträge. Die Bundesregierung will mit einer Reform für mehr Karrierechancen sorgen. Der Plan geht heute in den Bundestag aus Ihrer Laufbahn heraus. Wie notwendig ist das?
Das ist sehr notwendig, sich diesem Thema anzunehmen. Allein schon aus der Perspektive heraus, dass wir wie in allen Bereichen auch als Wissenschaftsstandort einen Fachkräftemangel haben und wir auch da zusehen müssen, dass wir den Wissenschaftsstandort weiter voranbringen können. Das ist also gar nicht so einfach. Und wenn man sich vor Augen führt, dass 80% der Stellen befristet sind im sogenannten akademischen Mittelbau, also nach dem Hochschulabschluss bis zur Professur, alles, was dazwischen ist, 80% der Stellen, das ist eine Menge. Und Befristung heißt typischerweise, also salopp unter DoktorandInnen würde man sagen, Mensch, du hast einen Dreijahresvertrag, da stehst du aber gut da. Also da gibt es Kettenverträge, da gibt es viele Phänomene, wo Menschen binnen 2 Jahren 24 Arbeitsverträge haben oder ähnliches. Und es ist gut und richtig und wichtig, dass wir uns diesem Thema annehmen, denn das sind prekäre Arbeitsbedingungen. Und als Frau muss ich sagen, ich habe in Gremien oft scherzhaft gesagt, als ich noch im akademischen Mittelbau war, naja, wenn ich rausfalle als System in Deutschland, ich bin dreifache Mutter, dann werde ich halt Hausfrau und Mutter, das glaubt mir hier ja auch jeder. Aber das ist natürlich Sarkasmus und ein riesen sarkastische Perspektive. Und ja, es sind viele, die herausfallen aus dem System oder die das System proaktiv verlassen, weil sie sagen, nein, die Arbeitsbedingungen in anderen Kontexten sind einfach besser für mich. Diese Dauerbefristung ist auch eine mentale Belastung für die Menschen. Insofern ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema und es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen.
Also Problem ist erkannt. Seit einigen Jahren sprechen ja auch viele Nachwuchswissenschaftlerinnen, Leute aus dem Mittelbau in den sozialen Medien und berichten quasi von ihren Arbeitsbedingungen. Jetzt soll eben das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz, sehr langes Wort, Wissenschaftszeitvertragsgesetz reformiert werden. Heute ist die erste Lesung im Bundestag. Also Forschung und Wissenschaft, es soll bessere Karrierechancen geben. Da würde man ja erstmal denken, Sie haben es berichtet, diese Verträge, das ist zum Beispiel eben ein Problem. Das hier sagt die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, heute Morgen im Deutschlandfunk.
Wir haben zwei Seiten, zwei Pole zusammenzubringen. Das eine ist natürlich die Planbarkeit von Karrieren, gerade dann auch in der Postdoc-Phase. Da hat man ja schon auch einige Zeit im Wissenschaftssystem verbracht. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch Erneuerungs- und Wettbewerbsfähigkeit, weil das Wissenschaftssystem von besten Auslese und Freiräumen lebt.
Das klingt aber so, als ob auch mit der Reform diese befristeten Verträge eigentlich weiterhin existieren werden. Da würden viele natürlich sagen, hey, das ist echt blöd, weil das ist der Kern. Auf der anderen Seite finde ich, sie hat schon einen Punkt, oder? Wenn jemand die ganze Zeit 30, 40 Jahre auf so einem Vertrag sitzt, dann ist es natürlich für die Wissenschaft irgendwann ein Problem. Ist das ein Spagat, den man auflösen kann?
Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung zu überlegen, wie können wir diese beiden Ziele ausloten. Ja? Also zum Thema Planbarkeit von Karrieren, vielleicht, dass man sich das einfach mal vor Augen führt. Angenommen, Sie sind frischer Postdoc, Sie haben das Glück, einen 6-Jahres-Vertrag erhalten zu haben.
Das heißt, Sie haben gerade Ihre Doktorarbeit fertig.
Genau. Sie müssen dann aber natürlich Ihr wissenschaftliches Profil weiter schärfen. Es muss ja klar sein, wofür Sie stehen und Sie brauchen auch Zeit dafür. Und gleichzeitig dauern Berufungsverfahren in der Regel sehr lang. Wir an der HNE haben Gott sei Dank inzwischen Verfahren aufgesetzt, die sehr kurz sind. Also man schafft das auch in 6 Monaten. Aber es gibt Verfahren, die dauern 2 oder 3 Jahre. Und die wissen natürlich nicht und sie müssen aber nach den 6 Jahren dann in die Professur gegangen sein, sozusagen. So die Idee. Und was ist die Herausforderung? Wir müssen das ausbalancieren. Und ich freue mich sehr, dass wir an der HNE versuchen, neue Bedingungen zu schaffen. Ja, wir haben in diesem Jahr etwas nahezu Revolutionäres gemacht. Wir haben uns eine neue Grundordnung gegeben. Der Senat hat diese im Sommer beschlossen. Und diese Grundordnung sieht nicht nur vor, dass wir eine neue Struktur aufbauen, sondern sie sieht auch vor, dass sie sich genau dem annimmt, dass wir also versuchen, obwohl wir als HAW einen äußerst begrenzten Etat für genau diese sogenannten Mittelbaustellen haben, zu überlegen, können wir im begrenzten Maße auch hier Dauerstellen anbieten, basierend auf Drittmitteln. Das ist aber dann natürlich die Konsequenz, man muss dann forschungsaktiv sein und intensiv dort hineingehen. Ja.
Die HNE ist die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Sie haben noch gesagt HAW, was ist das?
Eine HAW, das sind die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Alles einfach klar. Nur, dass man den Unterschied hört, früher FH, heute HAW.
Genau. Alles klar, Häkchen dahinter. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann haben die Hochschulen schon auch ein eigenes oder einen eigenen Handlungsspielraum.
Ja, wir sind ja der verlängerte Arm einer Behörde typischerweise. Vieles, was wir zum Beispiel in so eine Grundordnung schreiben, wird auch vom Landeshochschulgesetz vorgegeben. Also da wird geregelt, wie wir uns selbst zu verwalten haben. Aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, so etwas selber zu gestalten. Wir könnten die Grundordnung, wenn wir wollten, jetzt gleich wieder neu schreiben. Aber das tut hoffentlich niemand. Das war ein partizipativer, längerer Prozess an der Hochschule. Das bedeutet, ja, sehr wohl, wir können gucken in der Gesetzgebung, welche Möglichkeiten haben wir in den finanziellen Möglichkeiten, arbeiten, was können wir hier tun. Und das hat dann natürlich auch was mit Hochschulleitung, mit Hochschulkultur zu tun. Und die HNEE ist zum Beispiel die erste Hochschule gewesen, die einen sogenannten studentischen Vizepräsidentin schon in den 90er Jahren etabliert hat. Das heißt, studentische Positionen, Positionen des Mittelbaus, Positionen aus Service und Verwaltung werden bei uns nicht nur am Rande gehört, sondern sie sind Teil unseres partizipativen Veränderungs- und Organisationsprozesses.
Britta Gossel von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde über die Macht der Hochschulen, wenn es um die Karrieren ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht, aber auch um die Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Es geht darum, dass Forschung und Wissenschaft mehr Karrierechancen ermöglichen sollen. Deutschlandfunk Kultur an einem Mittag, an dem Britta Gossel, Professorin für Social Business Management an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Und das heißt, Frau Gossel, Sie haben da auch viel mit Unternehmen im digitalen Raum zu tun, mit sozialen Unternehmen, aber eben auch mit großen Entwicklungen rund um die Wirtschaft. Und da sind wir jetzt auch ein bisschen hier in diesem Thema drin. Wir gehen auf die Frankfurter Buchmesse, die beginnt heute. Hunderte Verlage, zehntausende Menschen, viel Gedränge dann an den Ständen. Und mittendrin ist TikTok. So, TikTok, wir berichten oft darüber, wie gefährlich das ist, Sucht, Stereotype und so weiter. Aber TikTok hat anscheinend auch sehr viel gutes Potenzial. Es gibt nämlich eine riesige Bücher-Community auf TikTok. BookTok heißen die. Und da werden heute die werden auf der Frankfurter Buchmesse auch verliehen, die TikTok Book Awards. Sie als Forscherin, was ist BookTok für Sie?
Das ist total spannend. Wenn neue mediale Phänomene auftauchen, dann ist im Prinzip immer, wenn wir in die Geschichte zurückkommen, ein ähnliches Phänomen. Auf der einen Seite sind dann die in dem Moment älteren Medien in der Rolle und Aufgabe zu hinterfragen, okay, was ist eigentlich jetzt noch unser Produkt, was ist eigentlich unsere Funktion? Mhm. Und da gibt es eine Bewegung teilweise in eine Nische oder in eine andere Form von Besonderheit, weil ein anderes Medium eine Funktion übernimmt. Und gleichzeitig ist es spannend, dass ungeahnte Szenarien hervorkommen. Ich bin mir sicher, wenn Sie das Verlagswesen vor 10 Jahren gefragt hätten, wäre keiner auf die Idee gekommen, dass es so Bookfluencer geben wird, die da ganz, ganz stark nochmal einen Ausschlag geben und einen Unterschied machen, was und wie und wann gelesen wird und von wem. Denn hier kommt ja eine ganz andere Zielgruppe nochmal rein.
Das sind eben meistens junge Leute, die für andere junge Leute Bücher empfehlen. Ja? Also wie es eben auf TikTok so ist, 3-Minuten-Videos. Es geht um Bücher, es geht aber auch um Autoren, es geht aber zum Beispiel auch um Buchhandlungen, also alles, was die Bücher Welt betrifft. Eine Kollegin hat heute erzählt, wie groß die Begeisterung dafür auf der Messe ist, weil das eben so ein anderer Ansatz ist als die altehrwürdige Buchmesse. Kann man gleich so weit gehen und sagen, dass das den Buchmarkt quasi in die Zimmer von Kindern und Jugendlichen bringt?
Also ich fände es tatsächlich schön, wenn weiterhin Bücher und mehr Bücher in den Kinderzimmern sind. Also ganz grundsätzlich wäre das wunderbar. Und wenn Social Media an der Stelle eine sehr positive Wirkhebel haben, ist das zunächst mal eine gute Beobachtung. Gleichzeitig würde ich immer davor zurückzucken zu sagen, oh, das ist ein, so wird es sein für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Ich würde erstmal sagen, das ist auch ein kurzer Hype. Aber wenn wir uns das Verlagswesen, die Medienindustrie von der wirtschaftlichen Seite angucken, dann ist da schon Innovationsbedarf. Also wir sehen, dass die Verkaufszahlen, die Anzahl der BücherkäuferInnen in den letzten 10 Jahren durchaus gesunken sind, deutlich gesunken sind. Und immer wenn so etwas passiert, ist natürlich auch die Frage, wie können wir dagegensteuern, wie können wir vielleicht eine neue Leserschaft für uns begeistern? Und gleichzeitig hoffe ich ja, dass auch gerade durch solche Social-Media-Facetten auch kleinere Verlage eine Chance bekommen, eine gewisse Sichtbarkeit zu erhalten. Mhm. Denn das darf man nicht vergessen, 87% aller Verlage haben nur 6% Anteil am Gesamtumsatz. Das war 2020, glaube ich, ist die Zahl her. Während ein Großteil des Gesamtumsatzes von wenigen Verlagen nachher gestemmt wird.
Bisher. Also auf jeden Fall, das kann man ja auch auf anderen Märkten beobachten, zum Beispiel auf dem Musikmarkt, ja, die Zahl der, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, aber die Zahl der sogenannten Gatekeeper, ja, also diejenigen Redaktionen, die bestimmt haben, was wird denn jetzt groß? Ganz klassisches Beispiel natürlich noch die Musikvideos. Ne, heute kann jeder sein Musikvideo hochladen, heute kann jeder bei den verschiedenen Streaming-Plattformen seine eigene Musik bewerben und damit erfolgreich sein. Die Frage, die sich mir nur so ein bisschen auch stellt, ist die Buchmesse versucht die quasi sich jetzt so ein bisschen auch im Ruhme, ich Anführungsstrichen, dieser jungen Leute zu sonnen. Ich fände es nicht mal verwerflich, weil auch eine Buchmesse muss ja überlegen, dass die Zukunft vor der Tür steht und höchstwahrscheinlich eher statt später.
Die Frage wird dann hauptsächlich sein, was sind die richtigen Fragen, die wir daran stellen können und was sind gute Konsequenzen, die wir daraus ziehen können. Also ich glaube, das sollte vielleicht weniger ein Sich-Sonnen in einem neuen Phänomen sein, sondern eher die Frage, wie können wir jetzt anpacken, was können wir tun? Und die digitalen Technologien sind für mich nur eine Facette von Transformation oder von Wandel. Gerade auch in den Medienindustrien, denke ich, ist es zunehmend wichtiger wird, komplette Facetten des Transformationsgedankens mit aufzugreifen. Das ist eben nicht nur technologiegetrieben, ja, das ist genuin so in den Medien, aber auch tatsächlich eine soziale und nachhaltige Transformation. Ich freue mich darauf, dass ich hoffentlich bald das Buch von Maya Göpel lesen kann, We Can Do Better, was diesen Transformationsgedanken vorantreibt.
Die Transformationsforscherin.
Ganz genau, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist so ein Momentum, wo das alteingesessene Verlagswesen als ein wirklich alter Medienbetrieb, den gibt es ja schon sehr, sehr lange, eine Chance hat, zuzuhören, zu schauen, was könnten die nächsten Veränderungsschritte sein für uns, um dieses so wichtige Gut des Lesens weiter in die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte zu schieben.
BookTok, das ist ein Phänomen auf der Frankfurter Buchmesse. Das haben wir hier mit Britta Gossel besprochen. Und bei uns in der Deutschlandradio-App, da finden Sie natürlich noch viel mehr Themen rund um die Buchmesse. Wir sind dort auch wie jedes Jahr mit unserem eigenen Stand. Deutschlandfunk Kultur mit Britta Gossel heute Mittag. Sie ist Professorin für Social Business Management, also für sozialunternehmerisches Denken und Handeln. Und sie ist auch Jazzmusikerin. Und deswegen, Frau Gossel, bin ich gespannt, was Sie sagen zu den befürchteten Kürzungen im Berliner Kulturetat. Es wird heute in Berlin an einigen Theatern rot-weißes Flatterband geben, zum Beispiel vor dem Deutschen Theater. Es sollen Vorstellungen unterbrochen werden, Bibliotheken sollen leergeräumt werden, weil die Berliner Kulturwelt heute protestiert. Sie fürchtet sich vor Einsparungen, die die Berliner Landesregierung vornehmen will. Es soll um 100 Millionen Euro dieses Jahr und nächstes Jahr geben. 100 Millionen Euro Subvention, knapp 10%. Unpopuläre Frage. Ist es nicht besser, vielleicht dort zu sparen, als noch mehr zu sparen, zum Beispiel an Schulen oder an Kitas?
Ich glaube, dass das wie so viele Fragen unglaublich schwierig ist abzuschätzen, denn nicht nur als Musikerin, sondern eben auch als Bürgerin dieser Gesellschaft ist Kultur natürlich von ganz hohem Wert und irgendwie ist immer der Reflex auch im Schulunterricht zu sagen, ach Musik, Kunst, das ist nicht so wichtig, da kann man ja am schnellsten kürzen. Ich glaube, dass der Reflex tatsächlich falsch ist, denn Kultur hat die Möglichkeit, Gesellschaft zu kritisieren, den Spiegel vorzuhalten, Menschen aber auch zusammenzubringen zu gemeinschaftlichen Aktion. Es kann sozusagen so viel bewirken als Kitt unserer Gesellschaft. Insofern kann ich die Kulturschaffenden absolut verstehen, wenn sie sagen, dass da droht, was zusammenzubrechen, was aber von substanziellem Wert für unsere Gesellschaft ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt wirklich wieder als unternehmerisch denkende und handelnde Persönlichkeit, als Wissenschaftlerin reingucke, dann kann man sagen, naja, vielleicht gibt es aber noch mehr Potenzial, auch im Kulturbetrieb zu überlegen, wie können wir eigentlich Werte schöpfen. Und das meine ich jetzt gar nicht nur im ökonomischen Sinne, sondern kulturelle Werte, soziale Werte, das kann man noch viel weiter denken.
Aber dafür brauchst du auch das Geld, würde die Kultur jetzt sagen.
Ja, das ist so der erste Reflex. Natürlich brauchen wir Geld, natürlich brauchen wir Ressourcen, aber die Frage, die ich stellen würde, wäre, sind wir immer abhängig von dem Tropf der politischen Entscheidung? Das ist natürlich ein Problem. Auch für viele sozialunternehmerische Initiativen ist das ein Problem. Aber ich würde gerne einfach mal nennen, die Quartiermeister, die kennen, glaube ich, viele in Berlin, die kennen auch manche Menschen an anderen Standorten. Das ist ein sogenanntes sozialunternehmerisches Geschäftsmodell. Was tut man? Man kauft ein Bier in seinem Kiez, man trinkt dieses Bier, aber man bezahlt für das Bier ein bisschen mehr. Und dieses bisschen mehr geht in eine Stiftung auf und wird von einem Verein verwaltet für, tada, lokale kulturelle Projekte. Und da kann ich sogar noch partizipativ mitbestimmen. Das ist so ein völlig neuer Gedankengang, wo man sagen könnte, hey, wir können ja das Schöne, was die Menschen tun, auch verbinden mit anderen Facetten. Und wir können ja vielleicht noch mehr Potenzial herausholen, als wir bis jetzt gedacht haben.
Aber zum Beispiel bei den Theatern, wir reden ja jetzt gerade sehr speziell über Berlin und Berlin hat natürlich auch als, kann man schon so sagen, deutsche Kulturhauptstadt nochmal, ne? Da kann man schon auch wirklich mal gesondert draufschauen. Hier kommt so viel zusammen, von Techno bis Theater. So, Theater, das wird ja schon hochsubventioniert und trotzdem sind ja Preise, um ins Theater zu gehen, jetzt auch keine Schnäppchen. Mhm. Also ist ja dann die Frage, das Bier ist ja das eine, ne? Das Ticket fürs Theater, da kommen wir vielleicht nochmal in eine andere finanzielle Dimension.
Genau, aber da sind wir ja auch tatsächlich nur in dem Fokus von sozusagen dem Produkt jetzt gerade. Ich würde es nochmal aufweiten und sagen, vielleicht brauchen wir diese Art von Denken auch im Kulturbetrieb, diese Art von unternehmerischem Denken und Handeln, wo man nochmal radikal hinterfragt, was ist denn unser Geschäftsmodell, was ist unser Finanzierungsmodell und können wir vielleicht nochmal ganz andere spannende Lösungen finden, an die wir bis jetzt überhaupt noch nicht gedacht haben.
Heißt das, dass es vielleicht sozusagen die Kultur sich auch ein bisschen bequem macht mit dem ganzen Geld?
Nein, ich glaube nur, dass die Kultur beziehungsweise alle Facetten der Gesellschaft in der Zeit, wo wir uns so radikal verändern, wo die Gesellschaft sich verändert, wo wir wirklich fundamentale Veränderungen haben, auch dieses Mindset mitlernen müssen, dass wir selber gewappnet sind für Veränderungen. Und das ist das, was wir meinen mit einem nachhaltigen unternehmerischen Denken und Handeln, mit diesem Mindset, was ich die Ehre habe zu lehren für Studierende, wobei ich eigentlich Lehren gar nicht so mag. Ich möchte, dass die Studierende Lernkorridore bekommen und selber lernen können. Das ist das, was wir tun.
Lernkorridore, auch ein schönes Wort heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Wie Sie schon gesagt haben, hat Berlin eine der vielfältigsten, produktivsten und innovativsten Tanzszenen weltweit. Und diese bilden wir im Tanzforum Berlin-Projekt ab. Wenn die Mittel wegfallen, dann fällt auch dieses Schaufenster weg.
So, das war Doris Kolde heute im rbb-Inforadio zu den möglichen Einsparungen im Kulturetat. Jetzt haben wir gerade gesprochen über Möglichkeiten, aber das wären ja auch tatsächlich, zumindest aus Ihrer Sicht, Realitäten. Und da sind wir wieder ja dann beim Punkt, was wollen wir uns eigentlich leisten? Was müssen wir uns leisten?
Und da müssen wir als Gesellschaft immer wieder neu drüber nachdenken. Und ich denke sehr wohl, dass der Wert der Kultur für uns ein ganz wichtiger ist, denn es bringt uns zusammen und es hat die Möglichkeit, voranzubringen.
Britta Gossel, heute Mittag hier bei uns. Wir haben schon darüber gesprochen, über digitale Transformation im Rahmen von Büchern. Wir haben schon über soziale Medien gesprochen. Wir bleiben jetzt auch ein bisschen dabei. Wir sind nämlich bei Meta angekommen, dem Facebook-Mutterkonzern. Denen wird vorgeworfen, dass sie mit ihren Produkten Menschen süchtig machen. Sie kennen das vielleicht ja auch. Endloses Durchscrollen, man findet kein Ende. Meta will das eigentlich stoppen, aber ein Gericht hat das zurückgewiesen. Das heißt, diese Klagen gegen Meta, diese Prozesse werden kommen. Meta macht süchtig, ist der Vorwurf. Allein, dass wir darüber reden, ist das aus Ihrer Sicht als Nutzerin, aber Sie haben es ja erwähnt, Sie haben auch drei Kinder, ist das eine gute Nachricht?
Es ist auf jeden Fall eine gute Nachricht über das Thema Sucht, Suchtprävention und die Möglichkeiten, die wir haben, als Gesellschaft dort zu sprechen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich finde auch das Signal wichtig, wenn erkannt wird, wir sprechen bei Sucht nicht nur über stoffliche Substanzen, sondern wir können auch über ganz andere Themen in dem Bereich sprechen. Super wichtig. Und ich glaube, dass es ein guter Weg ist, aufzuzeigen und auch eine gewisse Aufmerksamkeit für das Thema jetzt an der Stelle gibt. Und insofern gleichzeitig auch in der Debatte hoffentlich nun das Thema aufkommt, wer ist hier für was verantwortlich? Natürlich, Sie haben angesprochen, ich als Mutter, natürlich bin ich als Mutter dafür verantwortlich, meinen Kindern einen verantwortungsvollen Umgang beizubringen. Aber die Frage ist eben auch, wer hat hier noch im System Verantwortung? Die Unternehmen, vielleicht auch die Bildung, die das auch beibringen muss, vielleicht auch entsprechend politische Entscheidungen. Insofern ist es sehr gut, wenn wir dieses Gespräch führen auf allen Facetten und das ist eine, die jetzt gerade aktuell wird.
Sie haben es ja erwähnt, Alkohol zum Beispiel, auch Tabak, da hatten wir diese Diskussion vor langer Zeit, das ist mittlerweile anerkannt. Digitale Sucht, habe ich das Gefühl, ist schon auch irgendwie anerkannt, aber es ist nach wie vor schwer greifbar.
Es ist schwer greifbar und trotzdem kann man wissenschaftlich natürlich sehen, dass die Dopaminausschüttung kommt sofort in dem Moment, wo sie ein Belohnungssystem, das wird angeschlagen. Also alle Bedingungen sind sozusagen sehr positiv dafür. Gleichzeitig, und das habe ich ja versucht heute oftmals zu tun, möchte ich nochmal auf eine andere Seite der Medaille gucken, denn auch soziale Medien haben auch Dinge bewirkt in dem Feld. Denn wenn wir über psychische Gesundheit sprechen, Suchtproblematik ist auch ein Thema psychischer Gesundheit, dann haben wir da eine viel größere Offenheit heute, dank sozialer Medien, ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Fähigkeit, darüber zu sprechen, offener mit zum Beispiel psychischen Erkrankungen umzugehen, durchaus ein Katalysator war von sozialen Medien an der Stelle.
Darüber habe ich noch nie gedacht. Also wir haben jetzt eine neue Sucht, aber gleichzeitig hat diese Sucht dazu beigetragen, dass wir offener über Süchte sprechen können.
Ist die Frage, ob die Sucht da die Ursache ist, also die Nutzung. Ich würde jetzt erstmal von der Nutzung sprechen. Mhm. Denn einfach nur stigmatisieren und sagen, soziale Medien sind böse, wäre zu einfach gedacht.
Hatten wir ja vorhin auch schon beim Thema TikTok. TikTok ist auch für ganz viele Leute süchtig, aber es gibt eben auch auf der Buchmesse jetzt eben einen eigenen TikTok-Buch-Award, weil das eine ganz neue Zielgruppe reinzieht. Bei Meta ist es ja ähnlich. Man kann Meta viel kritisieren, trotzdem ist es natürlich nach wie vor ein Medium, eine Plattform, die unglaublich viele Menschen auch miteinander verbinden kann, die ganz viel Möglichkeit schaffen kann. Dieses Austarieren, das ist aber ein ständiger Prozess.
Das eine ist das Austarieren und das zweite ist auch tatsächlich den Umgang damit lernen. Meine Generation ist quasi etwas groß geworden damit. Für die jetzige Generation sind diese Medien einfach da. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, damit umzugehen und auch lernen, abzuschalten. Früher war das Fernsehprogramm irgendwann vorbei in den 70er Jahren, da hat man abgeschaltet. Das haben wir heute nicht mehr. Das heißt, der Bildungsaspekt ist, denke ich, umso wichtiger, nicht nur in den privaten Haushalten, sondern auch in der Schule. Und da müssen wir lernen, wie wir damit umgehen, denn wenn wir als Gesellschaft bestehen wollen, eine nachhaltige Zukunft haben wollen, müssen wir auch dieses Thema der psychischen Gesundheit in den Vordergrund rücken, was damit natürlich in Verbindung steht.
Die Zeit des normalen Fernsehens ist vorbei, Frau Gosler, unsere Stunde ist auch vorbei, es ging super schnell. Sie waren das erste Mal da, würden Sie wiederkommen?
Ja, auf jeden Fall. Na klar, es ist sehr spannend, denn die Sendung bietet für mich natürlich die Herausforderung, tagespolitische aktuelle Themen nochmal einzuordnen beziehungsweise in anderen Facetten darzustellen. Das ist ganz großartig und ich hoffe, dass Sie und auch die HörerInnen ein bisschen davon profitieren konnten, dass ich versucht habe, immer mal eine andere Sichtachse zu legen.
Danke, dass Sie das gemacht haben. Eine Stunde lang Britta Gosl, Professorin für Social Business Management, heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.